Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Audiocasts von CC2TV. Das ist die Folge 649 und wir wollen mal sehen, es gibt da ein paar Themen, die würde ich ganz gerne mal ansprechen, sowohl Wissenschaft, Technik wie auch Datenschutz. Ich habe in der letzten Folge schon darüber berichtet, dass Google seine Third-Party-Cookie-Geschichte aufgeben will, also keine personifizierte Werbung mehr durchführen will. Und naja, da haben sich viele dann auch gesagt, was bitteschön will Google denn da machen? Die leben doch von Werbung, die verdienen doch an der Werbung. Naja, die haben eine Alternative. Diese Alternative, die heißt FLOC, groß F, groß L, klein O, klein C. Und da hinter diesem Kürzel, da verbirgt sich eine, na, wie soll man sagen, eine neue Methode, mit der man sicherlich Werbung zielgerichtet an den Endkunden bringen kann, ohne den Endkunden selbst und direkt zu adressieren. Heißt, wenn wir in der Bevölkerung 20% Leute haben, die sich für Schach interessieren und 70%, die sich für Fußball interessieren und 10%, die sich für Saufen interessieren, dann wird ein Cluster gebildet. Und diese Cluster, die werden gemeinsam mit Werbung beschickt für Bier, für neue Schachbretter oder Regeln oder Nachrichten oder für Fußballinformationen. Und mit diesen Clustern will Google erreichen, dass man noch viel mehr von denen, die man so direkt erstmal noch gar nicht erfasst hat, erreichen kann mit einer Werbung, die gezielt auf die Gruppe gerichtet ist. Man spricht da von einer Kohorte. Kommt mir vor wie im alten Rom. Und dennoch nicht den Einzelnen direkt anspricht. Inwieweit das so geht und funktionieren wird, ist ja noch eine ganz andere Frage. Auf jeden Fall ist diese neue Art schon in den USA im Aufbau und auch im Test. Diese Dienstleister, diese Werbung vertreiben, die sind an dieser FLOC, heißt übrigens Federated Learning of Cohorts, schon mit eingebunden und dürfen schon mit üben, wie man denn damit künftig umgehen soll. Aber in der EU ist das noch nicht möglich. Und Google hat auch öffentlich erklärt, dass sie vorläufig wegen der DSGVO in der EU dieses Verfahren zurückstellen. Denn man will erst die rechtliche Basis klären, weil Verstöße gegen die DSGVO doch sehr, sehr teuer werden können. Das haben sie an eigenem Leibe erfahren und auch ihre Konkurrenten haben schon tief in die Tasche greifen müssen. Aber wir können sicher sein, dass es irgendwann kommen wird, dass man die rechtlichen Grenzen auslotet und dann eventuell irgendwelche Änderungen, die dieses Verfahren EU-kompatibel machen, dann anpassen wird und so weit verändern wird, dass es dann eben auch in Deutschland geht. Denn eins ist klar, die Werbung lässt sich aus unserer Welt nicht mehr wegdenken. Diese scheiß verlogene, manipulative Beförderung von Geldabzocke aus der Bevölkerung ist nun mal Bestandteil unseres Wirtschaftswesens. Und jeder, der dafür empfindlich ist, egal was beworben wird, egal mit welchen Lügen, egal mit welchen Albernheiten, Blödsinnigkeiten, Widerlichkeiten oder was auch immer, der ist dann einer derer, die anschließend dafür bezahlen, indem sie Waren kaufen, die beworben worden sind. Google hat sich aber letztens wieder ganz klar dazu geäußert, dass dieses Konzept einer Privacy Sandbox die Kerntechnologie ist, mit der dieses FLOC weltweit irgendwann zum Einsatz kommen wird. Und ja, die DSGVO scheint also doch mittlerweile sich zu einem Werkzeug zu entwickeln, mit dem man überbordenden Datenhunger der Riesen in dieser Branche so ein klein wenig Paroli bieten kann. Gut ist es. Ich will mal auf ein Thema zu sprechen kommen, was überhaupt nicht einfach zu besprechen ist und noch viel weniger zu verstehen ist. Aber dennoch, wir sollten uns wirklich mal überlegen, was Forscher an den Grenzen unserer Wissenschaft heute eigentlich tun, ohne zu wissen, wofür man es später mal brauchen will. Einfach nur, um Wissen zu erweitern. Da ist es doch tatsächlich jetzt Forschern gelungen, die Gravitationskraft von ganz kleinen Massen nachzuweisen. Und die Physiker haben also ein Experiment aufgebaut, ein Experiment, wie es eigentlich schon seit vielen, vielen, vielen Jahren bekannt ist. Und zwar hatte schon 1797 eine Pendelvorrichtung dazu gedient, die Gravitationswirkung einer damals 30 cm großen, 160 kg schweren Bleikugel messen zu können. Die Apparatur sah so aus, man hatte ein Torsionspendel, einen dünnen, waagerecht aufgehängten Stab also, mit Gewichten an beiden Enden. Und wenn nun an einer Seite bei einem dieser Gewichte eine Bleikugel in die Nähe kam, dann wurde sie leicht angezogen. Diese Bewegung wurde und übertrug sich natürlich auch über diesen Stab an das andere Gewicht. Und diese Auslenkung, die konnte man messen. Gut, jetzt sind das natürlich ganz schöne Apparate, 160 Kilo Blei. Ob jetzt das nur in diesem großen Bereich oder auch bei ganz, ganz kleinen Massen tatsächlich sich genauso verhält, ist natürlich immer ganz, ganz wichtig zu wissen. Also, Gravitation ist ja in unserem Universum überall vorhanden. Wir können sie aber nicht fassen. Wir kennen nur ihre Wirkung. Wir kennen nicht ihre Ursache. Wir wissen nicht, wo sie herkommt, wo sie hingeht. Wir wissen eigentlich gar nichts. Einstein hat Gravitation ja mal als Wirkung von Krümmung der Raumzeit beschrieben. Aber auch das ist nur hochmathematisch und wer es versteht, der ist schon kurz vorm Irrsinn oder sowas. Er hat es aber auch nicht geschafft, die Gravitation mit anderen Grundkräften zu einer gemeinsamen Theorie zu vereinen. Das ist also noch offen geblieben. Und da ja die Gravitationskraft mit immer kleiner werdender Masse extrem schwach wird, ist es auch ganz, ganz schwer, sowas zu messen. Nun haben diese Forscher, das war Tobias Westphal vom Institut für Quantenphysik und Quanteninformation in Wien, ein Experiment aufgebaut, mit dem sie jetzt aber nachweisen konnten, dass bei kleinen Goldkugeln, die etwa 90 Milligramm wiegen, und das Experiment war im Grunde genommen einfach nur eine deutliche Verkleinerung dieses ganz alten historischen Experimentes, dass die sich genauso verhalten. Also diesen Aufbau in eine Vakuumkammer gesetzt und das Gold elektrisch abgeschirmt, damit auch keine elektrostatischen Kräfte wirken, hat man dann gesehen, dass diese Wirkung auch bei diesen ganz, ganz kleinen Massen nach wie vor vorhanden ist. Nun, dieses Auslenken des Torsionspendels konnte man nur mit einem Laserstrahl messen. Das heißt also, man hat mit einem Laserstrahl draufgestrahlt. Auch das musste natürlich wieder herausgerechnet werden und hat dann festgestellt, wie weit sich die bewegen. Die ganze Geschichte war natürlich auf einem Tisch aufgebaut, der vor Erschütterung geschützt war. Also sehr, sehr schwierige Sache mit diesen kleinen Massen zu arbeiten. Jedenfalls ist eins dabei herausgekommen, dass diese Messung einen Wert von 6,04 mal 10 hoch minus 11 pro Kubikmeter pro Kilogramm und Quadratsekunde ergeben hat. Das ist der Wert, der nahe der Newtonschen Konstante, die wir alle kennen oder nicht mehr kennen, von 6,67 entspricht. Also 10%ige Abweichung ist bei einem solchen Experiment schon recht genau. Denn man muss sich vor Augen halten, die Massen, die hier benutzt wurden, um zu sehen, ob sie sich anziehen, die sind irgendwo in der Größenordnung von einem ganz kleinen Insekt, so ein Marienkäfer oder so ein Stechmücke oder so etwas. Also, um so etwas zu bestimmen, naja, ist eine ganze Menge Grips, Akribie und Geduld notwendig. Und wenn man sich jetzt fragt, wofür brauchen wir das denn eigentlich? Ja, so ganz genau ja, weiß man das noch nicht, wie immer bei der Forschung. Irgendwann wird man wahrscheinlich diese Erfahrung für irgendetwas anderes nutzen können. Und wir sind ja nun dabei, dass wir versuchen zu ergründen, was denn die dunkle Energie und die dunkle Materie ist, haben auch noch nicht so den wirklichen Ansatz dazu. Es gibt zwar Überlegungen, aber hier kommt man der Sache von einer anderen Seite vielleicht ein Ideechen näher. Ein ähnliches Experiment, weit weg von dem, was eigentlich in unserem Leben normal ist, das ist der Neutrino-Detektor IceCube. Dieser Neutrino-Detektor, der hat ein Antineutrinum eingefangen. Vermutet man. Also es ist noch nicht bewiesen. Dazu müsste man mehrere dieser Antineutrinos einfangen können. Und so, man hat also jetzt aber, ist sicher mittlerweile, dass eine solche Kollision eines Antineutrinos mit einem Elektron stattgefunden hat. Daraus ist ein W-Boson entstanden. W-Bosonen, das sind also diese, man sagt dazu, Vermittlerteilchen der schwachen Kernkraft. Und da ist aber anschließend wieder zerfallen, zum Beispiel in Myonen, sehr schnell. Diese sogenannte Glasshow-Resonanz, die wird nach dem Forscher benannt, der das mal 1960, glaube ich, postuliert hat. Das war damals eigentlich so die Vorhersage eines B-Bosons, eines Elementarteilchens also, was damals eigentlich noch keiner kannte. Heute ist es bei den Physikern eigentlich ganz normal, dass man damit arbeitet und denkt. Diese Vermittlerteilchen entstehen, wenn schnelle und energiereiche Antineutrinos auf Elektronen prallen. Das wurde 1985 bei einer Kollision nachgewiesen. Allerdings hat man es damals gar nicht so erkannt. Man hatte damals die Möglichkeiten noch nicht so. Aber man hat natürlich den gesamten Vorgang aufgezeichnet und hat mittlerweile die Möglichkeit gefunden, mit Software das zu analysieren und hat dabei herausgefunden, dass es tatsächlich eine solche Kollision gewesen sein könnte. Jetzt muss man sagen, ja, warum muss man denn warten, bis da irgendwo so ein Antineutrino von irgendwoher mit nahezu Lichtgeschwindigkeit, vielleicht aus einer anderen Galaxis, kommt bei uns in diesen Ice Cube eindringt, auf ein irdisches Elektron knallt und dann, ja, Problem dabei ist, es muss ein Antineutrino sein, welches eine unglaubliche Energie enthält, und zwar 6,3 Petaelektronenvolt, also PeV. Das ist etwa das Tausendfache, was der LHC, der Large Hadron Collider, erzeugen kann. Das Tausendfache von unserem stärksten Collider, den wir im Moment haben. Und diese Energien, die kriegen wir natürlich auf der Erde nicht zusammen. Da muss man dann eben warten. Es ist also wirklich ein Glücksfall, dass dieses Antineutrino durch den Südpol, durch das Eis durchgerast ist und dabei ein Elektron getroffen hat an der richtigen Stelle und es wurde auch noch aufgezeichnet. Am 6. Dezember ist das passiert, 2016. So, und diese gigantischen Datenmengen, die bei der Aufzeichnung von solchen Vorgängen entstehen, die konnte man damals noch gar nicht so auswerten, um erkennen zu können, was da passiert ist. Die Analysen haben aber mittlerweile ergeben, dass da am 6. Dezember ein Teilchen mit mehr als 6 Petaelektronenvolt Energie freigesetzt hat. Und das ist jetzt, ich glaube, erstmal das dritte Geschehen, welches in dieser Energieklasse bisher bekannt geworden ist. wird wahrscheinlich viel öfter passieren, aber da gucken wir eben dann gerade nicht hin und messen eben gerade nicht. Und bei diesem Zusammenprall gibt es dann immer viele Teilchen, die da durch die Gegend flitzen. Es entstehen natürlich auch Licht- und Teilchenspuren. Und daraus konnte man dann heute erkennen, dass dieses aus Antimaterie bestehende Neutrino im Grunde genommen ein Antineutrino, also Ursache für dieses damals aufgezeichnete Ereignis ist. Man weiß auch im Moment noch gar nicht, wo im All solche energiereichen Antineutrinos entstehen. So weit sind wir mit unserer Forschung noch nicht. Kosmische Neutrinos in Quasaren und schwarzen Löchern, das ist klar. Aber ob diese Antineutrinos da auch entstehen, das weiß bis jetzt keiner. Das konnte man noch nicht nachweisen. Also man hat diese sogenannte Glasgow-Resonanz jetzt nachgewiesen und hat nachgewiesen, dass nicht nur das Weber-Boson, sondern auch anschließend die Sekundärteilchen, also zum Beispiel die Myonen, entstanden sind, die dann natürlich sofort ganz schnell wieder zerfallen. Und weiß jetzt, dass die Überlegungen richtig sind, dass man also tatsächlich das, was die Leute vor vielen Jahren schon vorhergesagt und vorhergedacht haben, dass das sich jetzt so, wie es aussieht, auch wenn der letztendliche Beweis noch fehlt, tatsächlich mal gezeigt hat. Ein anderes sehr, sehr irdisches Thema. Vielleicht ist Ihnen das aufgefallen. In der letzten Zeit sind immer mehr Banken, weil am 15. März die letzte Frist abgelaufen war, dass man eine zusätzliche Authentifizierung, wenn man mit Kreditkarte bezahlt, haben muss, um nachzuweisen, dass man eben tatsächlich derjenige ist, der berechtigt ist, mit dieser Kreditkarte zu zahlen. Kreditkarten, früher war das ja was ganz Exotisches. Man hat früher bar bezahlt, in Deutschland auch heute noch relativ viel, obwohl in Corona-Zeiten das weit zurückgegangen ist. Und man hat früher Schecks ausgeschrieben. Sie wissen noch, diese Papierdinger, die man dann irgendjemanden geschickt hat, der sie bei seiner Bank einlösen konnte. Es ist schon irgendwie, heute hört sich das irre an. Ich schreibe also quasi mein eigenes Geld aus und gebe das jemand und der löst es bei seiner Bank ein. Das musste natürlich erst geprüft werden und geguckt werden, ist das Konto auch gedeckt und was, dann muss das Geld von der Bank zu. Also alles unglaublich schwierig. Schecks gibt es ja heute kaum noch. Ich sehe also keine mehr irgendwo im Handel. Und dann ging es aber mit Kreditkarten los. Ich weiß, das ist jetzt bestimmt schon 40 Jahre her. Da gab es Mordswerbung für Kreditkarten, wie sie denn auch alle hießen. Man hat gezeigt, dass man einfach nur eine Kreditkarte braucht und damit jederzeit und überall zahlen kann. Also sie wurde wirklich massiv in den Markt gedrückt mit irgendwelchen Gutschriften, mit irgendwelchen zusätzlichen Boni und Rabatten und so weiter. Die Menschen sollten also auf die Kreditkarte umgepolt werden. Es ist ja auch zum Teil gelungen. Es gab natürlich auch Nachteile, denn die Kreditkarte kam mir mit der Werbung, sie heißt ja Kreditkarte, weil ich damit kaufen kann, obwohl auf dieser Karte gar kein Geld ist. Gut, später kam Prepaid, da war es anders. Und das, was man mit dieser Kreditkarte bezahlt hat, das war ein Kredit und der wurde am Ende des Monats von irgendeinem Konto abgebucht. So, aber es war dann natürlich sehr, sehr einfach. Man konnte eben einfach kaufen. Wenn ich Anfang des Monats angefangen habe zu kaufen, dann konnte es sein, dass ich Ende des Monats pleite war, weil ich das nicht im Überblick hatte oder weil ich einfach ja nicht die Disziplin hatte oder einfach gekauft habe oder weil es mir einfach egal war oder was auch immer. So, und das hat dazu geführt, dass viele Menschen ja in finanzielle Schieflage geraten sind, weil sie weit über ihre finanziellen Möglichkeiten hinaus die Kreditkarte eingesetzt haben. Man hat also dann anschließend Mahnverfahren gehabt, Schufa-Einträge wurden negativ und was weiß ich nicht alles. Aber die Menschen haben gelernt, damit umzugehen, jedenfalls die meisten. Und dann kamen aber auch andere Sachen dazu, so Google Pay zum Beispiel, die fingen relativ früh damit an. Und auch diese Dinger, die werden und wurden den Menschen aufs Auge gedrückt. Mittlerweile ist es aber so, dass Kreditkarten selbst, mit der ich einfach in einem Laden gehe und die Karte da hinhalte und es wird bezahlt, das nicht mehr ganz so einfach ist. Denn das Problem ist, diese neue EU-Richtlinie, die jetzt und die letzte Frist, Verlängerungsfrist hinter sich hat, die sagt also, wenn es mehr als 30 Euro sind, dann musst du eine Zwei-Faktor-Authentifizierung, diese 2FA, ausführen. Das heißt, man wird dazu gezwungen, neben der Kreditkarte auch noch ein Gerät mit sich herumzutragen. Das kann das Mobiltelefon sein, das kann aber auch ein extra Lesegerät sein. Ist natürlich blöde, wenn man das Telefon sowieso dabei hat, noch irgendwas mitzutragen. So, das ist also nicht mehr ganz so einfach. Nicht mehr Karte hin, alles gut, sondern Karte hin, Mobiltelefon hin, aufmachen, scannen lassen und was weiß ich nicht. Es ist schwerer geworden. Es ist nicht mehr so, wie es mal war. Man hat aber auch die Möglichkeit, dass man eine sogenannte Whitelist benutzen kann. Das heißt, der Käufer, der kann für bestimmte Anbieter, für meinen Lieblingsladen also, bestimmen, dass es nicht notwendig ist, diese 2FA anzuwenden. Das ist natürlich dann auch das Risiko des Käufers, also von mir. Wenn ich das mit dem Händler so vereinbare und das meinem Kreditkartenanbieter auch so mitteile. Ja, aber wir haben ja noch PayPal, wir haben Google Pay und Apple hat ja auch sowas. Damit wird natürlich jetzt die Kreditkarte sicherlich etwas uninteressanter, wenn ich sowieso ein Telefon habe. Dann kann ich mir auch mein PayPal oder Google Pay auf mein Telefon nageln und kann allein damit bezahlen. Also, irgendwie wird sie abgelöst. Ja. Das heißt also, ich muss immer mein Datelfon bei mir haben, um bezahlen zu können. Aber ich habe es ja auch schon für die Corona-App, diesen Rohrkrepierer, da haben wir oft genug darüber gesprochen. Ich kann damit natürlich auch ganz viele Sachen zu Hause steuern, ob mit Cloud in China oder ohne. Ob das jetzt Videoüberwachung ist oder ob ich meine Heizung einschalten will. Für Schule, Kinder brauchen für ihre Hausaufgaben und für viele Dinge auch ein solches elektronisches Gerät. Es kann natürlich das Telefon sein, es kann aber auch ein Tablet sein. Aber mit anderen Worten, für mein Auto, um mein Auto aufzuschließen, kann ich das Telefon benutzen. Es gibt so unglaublich viele Sachen mittlerweile. Nur warum? Warum wird das gemacht? Die Pläne der Bundesregierung gehen dahin, dass auch unser Personalausweis auf das Telefon soll. Dann will ja jetzt unsere Impfstoffbehinderungstante bei der EU auch einen Impfpass einführen, einen elektronischen. So, man muss natürlich dazu sagen, alle diese Sachen kann ich, wenn auch umständlicher, auch auf Papier machen und mit mir herumtragen und sonst wo. Aber der Trend geht dahin, dass wir mehr oder weniger genötigt werden, immer ein solches elektronisches Multiteil und mit uns herumzutragen. Wollen wir das? Ist das wirklich so? Ich meine, wir können ja wirklich sagen, wir haben das Ding ja dabei, okay, ist ja alles gut. Das Problem ist aber nur, sobald wir nicht mehr ohne unser elektronisches Dattelteil da durch die Gegend laufen können, weil wir es an allen Ecken und Enden brauchen, um einzusteigen ins Auto, um irgendwo ein paar Briefmarken, nee, die brauchen wir nicht mehr kaufen, das kann man ja auch anders machen, oder in der Reinigung meine Socken abzuholen und zu bezahlen. Wenn wir das Ding immer dabei haben müssen, haben wir den Nachteil, dass wir immer geortet, getrackt, überwacht werden können. Wir haben keine Kontrolle mehr, welche Applikation und welche Komponente des Betriebssystems das macht. Wir haben es doch gesehen mit dieser Corona-App. Das geht nur dann, wenn ich Google erlaube, die Ortsbestimmung durchzuführen. Warum? Ja, diese Bluetooth-Geschichte und GPS, das hängt zusammen. Wenn ich also mit Bluetooth was machen will, muss ich GPS erlauben, GPS-Ortung erlauben. Das ist aber doch nicht zwingend so. Das hat Google irgendwann mal so gemacht. Warum das in Android von Google so eingepflegt worden ist, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Aber wenn doch unsere Regierung wollen würde und sagt, trenn das bitte schön. Was hat denn bitte schön Bluetooth mit einer GPS-Ortung zu tun? Und wir wissen ja, dass es laufend immer abgefragt wird. Egal, ob erlaubt oder nicht erlaubt, egal, ob ich zugestimmt habe oder ob ich nicht zugestimmt habe. Das heißt, wir machen uns dreckbar. Jede neue Funktionalität, die wir mit unserem Mobiltelefon durchführen, erlauben, machen, bringt neue Überwachungsmöglichkeiten, nicht nur potenzielle, sondern generell auch genutzte Überwachungsmöglichkeiten. Warum also sollen wir damit machen? Wer zwingt uns dazu? Und was ist denn das Ende? Ist das Ende nicht dann das, was schon, ich glaube, wann war es denn, 2017 oder sowas? Da hat doch der Bankenverband Broschüren rausgegeben unter dem Titel Ein Tag im Leben eines Verbrauchers. Und da haben sie die Zukunft sehr goldig dargestellt. Eine bargeldlose Zukunft. Wir brauchen also nichts mehr. Wir können mit einem smarten Haus und mit einem smarten Kühlschrank, der selbst bestellt, wenn was fehlt, unser Leben so wunderbar gestalten, dass es wirklich eine rosige Zukunft ist. Und das war eigentlich auf die Kreditkarte zugeschnitten, diese Werbung. Das wollte man damit sagen. Und damit hatte man die Banken schon die Idee irgendwann, dass wir bargeldlos werden. Und jetzt kommt das aber von hinten herum. Keiner spricht mehr davon, dass das Bargeld abgeschafft werden soll. Ich meine, dass die 500er nicht mehr neu gedruckt und ausgegeben werden, das ist ja schon irgendwo untergegangen, aber wer hat sowas schon rumliegen? Aber unterm Strich heißt es doch für uns, umso mehr wir daran teilnehmen, umso mehr Dienste wir von unserem Staat fordern und in Anspruch nehmen, die auf unserem Telefon in irgendeiner Art zugreifen, was wir mit uns herumschleppen, umso mehr machen wir uns abhängig davon. Und was ist, wenn wir dieses Scheißteil verlieren, wenn es kaputt geht, wenn der Akku nach 2 Jahren im Arsch ist, wenn man das Ding dann wegschicken muss zum Öffnen, weil wir selbst den Akku nicht mehr tauschen können, sollen, dürfen, brauchen. Man muss sich mal überlegen, wir machen uns von einem Stück Technik abhängig. Wenn das weg ist, sind wir keiner mehr. Wir können das nicht mehr ausweisen, wir können nicht mehr Auto fahren, wir können die Haustür nicht mehr öffnen, wir können die Heizung zu Hause nicht mehr anschalten. Wollen wir das? Müssen wir nicht irgendwann mal sagen, stopp, nee, so ist es nicht? Übrigens, die Alternative zu diesen Kreditkarten, was ja jetzt schwierig gemacht wurde, auch im Internet übrigens zum Kaufen, nicht nur an der Ladentheke. Auch da brauchen wir diese 2FA. Und das wird ja aber auch nicht mit Open Source gemacht, obwohl die Möglichkeit bestehen würde, sondern da muss ich auch irgendwie zwangsweise irgendeine App auf irgendeinem Gerät nageln. Ja, wir können aber unsere ganz normale Girokarte benutzen. Da habe ich nach wie vor die Möglichkeit, je nach Händler, dass ich an der Kasse unterschreibe oder eben nicht unterschreibe und meine PIN eingebe. Ich habe eine ganze Menge Kreditkarten, die man ja irgendwo aufs Auge gedrückt bekommt. Gehst du zu der Bank, willst ein Konto haben, kriegst du gleich deine Karte und deine Partnerkarte und dann noch 2 Kreditkarten und eine Girokarte. Die habe ich jetzt gekündigt und habe sie zurückgegeben. Allerdings war der Grund, dass die Commerzbank zum Beispiel, ich meine ab Mai diesen Jahres, monatlich 1,99 € pro Kreditkarte haben will. Das sind bei 2 Kreditkarten dann 44 € im Jahr für nichts. Und ich habe die eigentlich niemals genutzt. Ich glaube, ein einziges Mal in den letzten 5 Jahren habe ich die Kreditkarte genutzt. Ich brauche sie nicht. Wenn ich bargeldlos zahle, dann mit der Girokarte. Mal sehen, wie lange das noch gut geht. Irgendwann sind wir nur dann Menschen, wenn wir ein Datelfon haben, auf dem der ganze Scheiß gespeichert ist. den wir immer und überall brauchen, um es auszuweisen, um zu bezahlen, um zu bestätigen, dass wir wir sind, dass wir Corona-frei sind, dass wir geimpft sind, dass wir getestet sind, dass wir einen Führerschein haben und was weiß ich auch immer. Und vielleicht auch beim Finanzamt, dass wir Steuern zahlen dürfen. Ich würde gern darauf verzichten. Ich bekomme eine ganze Menge Anfragen wegen Corona, weil ich ja schon vor über einem Jahr gesagt habe, Corona ist gekommen, um zu bleiben. Und viele Sachen gesagt habe, die genauso eingetroffen sind. Ich bin aber weder Hellseher, noch besonders klug, noch Medizinmann. Aber ich kann Emotionen ausschalten und eine Situation sachlich, neutral beurteilen. Und dann natürlich darf man die Gefühle oder sowas nicht außen vor lassen. Aber erstmal muss ich rechnen und anschließend kann ich sagen, na ja, für mich sind 44 Euro im Jahr hoch oder niedrig oder interessieren mich nicht. Aber erstmal muss ich ja die Zahl haben, bevor ich das beurteile. So mache ich es hier auch. Also, ich habe es gesagt und ich muss mal einfach mal bitten darum. Es ist an der Zeit zu akzeptieren, dass dieses Virus unsere Welt nachhaltig, dauerhaft verändert hat. Jeder, der sagt, ich möchte, dass das bald vorbei ist, der lebt nicht in der Realität. Corona geht nicht vorbei. Und selbst wenn es morgen gelingen sollte, die momentanen Mutationen, alle die noch kommen, die vielleicht noch viel schlimmer sind, was wir hoffentlich nicht erleben, ja, erleben möchte ich schon, aber ich möchte es so nicht haben, dass es dann doch eine geänderte Welt ist. Viele Vereine, die sich früher regelmäßig getroffen haben und es jetzt nicht mehr können, werden, wenn diese Welt wieder in Anführungszeichen normal würde, auch sagen, ja, war ich nicht, so lange nicht und brauche ich nicht und habe ich keine Lust mehr. Viele Bereiche haben sich geändert. Überall sind Spuckschutzdinger da. Guckt euch die Fernsehsendung an. Da gibt es wenn ich mir überlege, wie bescheuert diese öffentlich-rechtlosen Hirn, nee, nicht nur die, auch die anderen sind, die machen da überall Trennwände, sonst was, stellen Papp-Zuschauer auf und spielen einen Applaus ein. Da sitzt also irgendwo einer, der drückt dann immer auf ein Knöpfchen, wenn er der Meinung ist, dass man den Zuschauer am Fernsehgerät jetzt zeigen muss, jetzt muss er lachen, jetzt war es toll, das muss er jetzt gut finden. Sag mal, wie bescheuert ist denn das? Man kann aber doch auch die Konzepte ändern und einfach sagen, wir machen es eben ohne Zuschauer. Das müssen wir aber einfach erstmal verinnerlichen und das müssen wir uns einfach klar machen. Es kommt jetzt eine ganz böse, ganz beschissene Zeit, weil wir Politiker in der EU und in Deutschland haben, die nicht in der Lage waren, Impfstoff im Voraus zu bestellen, zu beschaffen, Verträge dazu zu machen und was weiß ich auch immer, sondern die haben es einfach laufen lassen, so nach dem Motto, okay, wenn ich Hunger habe, gehe ich zum Bäcker, hol mir ein Brot. Aber das geht natürlich nicht. Gucken wir in die USA, die viel gescholtenen, die haben es eben anders gemacht. Selbst Großbritannien mit diesem blöden Boris da, die haben es ganz anders gemacht. Gut, die haben andere Probleme, die möchte ich nicht haben. Aber nur bei uns eben nicht. Und wenn ich dann sehe, habe ich, glaube vor 3-4 Tagen gesehen, wie unser hochgeschätzter Herr Spahn sich in einem Interview in einen Sessel flitzt und dann sagt, naja, wir müssen jetzt, 10 oder 14 Tage müssen wir jetzt nochmal alles herunterfahren. Der weiß nicht genau wie und was und wo, der labert einfach in die Gegend hinein. Ich erwarte doch, Entschuldigung, ich habe meinen Schreibtisch geschlagen. Ich erwarte doch, dass so jemand genau weiß, wenn wir jetzt einen Tag alles stilllegen, passiert das oder passiert dies oder passiert jenes. Aber einfach nur jetzt treiben lassen und sagen, naja, der Impfstoff, da liegen eben irgendwo Dosen herum und so. Und mit AstraZeneca, was die anderen Länder machen, ist mir persönlich egal. Aber was hat er gemacht? Er hat die Sache erstmal gestoppt. Der ist nicht in sein Badezimmer gegangen und hat nicht in seine Kopfschmerztabletten reingeguckt, welche Nebenwirkungen die haben und bei wie vielen Leuten, wie groß die Nebenwirkungen sind. Alle Tabletten, die wir zu Hause haben, da sind die Nebenwirkungen viel, viel öfter da und teilweise auch genauso schlimm oder schlimmer als bei diesem AstraZeneca zum Beispiel. Und dennoch schlucken wir das Zeug jeden Tag. Und dennoch denkt da kein Mensch darüber nach. Aber wenn wir hier bei AstraZeneca über 1,1 Millionen Leute brauchen, um einmal eine Nebenwirkung zu haben, da wird so ein Test gemacht. Wenn ich mir überlege, wie viele Menschen nicht geimpft worden sind und auch jetzt noch verschreckt sind und sich nicht impfen lassen, wie in Hannover zum Beispiel, 400 Ärzte, 600 waren geladen, 400 sind ohne abzusagen nicht gekommen. Warum? Weiß auch keiner so richtig, verantwortungslos eigentlich. Die Dosen, Impfdosen liegen rum, die Leute warten da drauf, andere warten darauf, geimpft zu werden, und die Ärzte nehmen sich das raus. Gut, anderes Thema. Aber was ich sagen will, wenn Spahn die Impfung durchgehen lassen hätte, hätten wir einen ganzen Haufen weniger Tote, jedenfalls nicht nur die zwei oder drei, die in Deutschland möglicherweise wegen der Impfung gestorben sind. Hier fehlt es komplett am Überblick, komplett an der Weitsicht, komplett am Verstand. Und warum haben wir keine Impfdosen? Naja, ich habe es ja eben gesagt, ich habe es auch in der vergangenen Woche gesagt, es ist eine unglaubliche Fehlleistung von der EU und von unserer Regierung, gerade in den letzten Wochen, dass hier nichts passiert ist. Hätte man vernünftig eingekauft, vernünftig bevorratet, das Geld, was man betrügerischen Großkonzernen in den Arsch geschoben hat, genommen und bevorratet und hinterher vielleicht noch 50 Millionen Dosen weggeschüttet, weil wir alle drei- oder viermal geimpft worden sind, das wäre besser gewesen und auch volkswirtschaftlich gesünder gewesen. Und jetzt sind wir in der Scheißsituation. Haltet euch zurück, bleibt zu Hause. Wenn es irgendwie geht, lasst euch nicht irgendwo aufhetzen, lasst euch nicht anstecken. Schützt euch, schützt eure Familien. Es wird noch schlimm, es wird ganz schlimm. Aber es hört auch irgendwann wieder auf, ganz sicher. Entweder ohne Menschen auf dieser Erde oder ohne Viren, beziehungsweise um Viren, die wir im Griff haben. Nur unsere alte Welt kommt nicht mehr zurück. Stellt euch darauf ein, ändert euer Leben. Nehmt das, was da ist, und lebt das. Und seid glücklich damit. Denn so wie es war, wird es nie mehr werden. So, dann sind wir jetzt am Ende angekommen. Jetzt bleibt mir eigentlich nur noch eins zu sagen. Bleibt Ostern zu Hause, setzt euch auf den Balkon, setzt euch hinters Haus oder sonst was oder fahrt irgendwo in Grüngürtel oder so, nehmt euch einen Stuhl mit, setzt euch dahin, haltet Abstand zu den anderen. Mit den anderen kann man auch auf eine Entfernung von 10 Meter reden. Gerade die Mutation, die verbreitet sich im Freien viel effektiver als die Stammviren, die wir hatten. Denkt bitte daran. Und auch im Freien, setzt verdammt nochmal Maske auf. Es geht doch um euch, es geht doch um eure Familien. Es geht doch nicht darum, dass ihr einen Diener macht und sagt, lieber Herr Spahn, ich mag dich zwar nicht, aber ich tue trotzdem, was du willst. Nein, ihr seid doch eigenverantwortlich und stellt euch auf die neue Welt ein. Ich wünsche euch ein gesundes, ein angenehmes, ein ruhiges Osterfest. Bleibt gesund, seid vorsichtig. Und dann können wir uns auch in 2 Wochen wieder hören. Ich denke, so ein bisschen nachdenklich sollte doch der eine oder andere werden. Wir tun es für uns, nicht für unsere Regierung, nicht für irgendeinen anderen. Wir tun es für uns. Das ist wichtig. Ich tue den Daumen nach oben, sage bis in 2 Wochen immer ein Bit übrig behalten, immer eine Maske über Mund und Nase und immer die Zuversicht, dass auch ein geändertes Leben, eine geänderte Umwelt glücklich werden kann.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolf.